So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Arbeiten mit Jesus. Wir alle arbeiten mehr oder weniger. Einer meiner besten Schulfreunde hat Betriebswirtschaft studiert und ist so ins mittlere Management gelangt und arbeitet dort. Da werden Krankenhäuser privatisiert, er verkauft und Controlling wird gemacht, also so ein richtiger Businessman ist das. Und dann eine Phase gehabt in seinem Berufsleben, wo er dann 8:30 aus dem Haus gegangen ist und kam dann abends 9, 10, 11 oder 12 oder auch mal 1 Uhr abends zurück. Und das nicht nur einmal die Woche, sondern das ging von Montag bis Freitag so über mehrere Monate hinweg. Der ist richtig auf Grundeis gelaufen. Und wird jetzt ein bisschen besser, er kommt jetzt abends 8 heim, also täglich dann. Und seine Frau hat auch studiert, auch Betriebswirtschaft, die haben 2 kleine Kinder. Und die Frau arbeitet in einem Entwicklungshilfe-Firma, die also im Ausland irgendwie tätig ist, ein Entwicklungshilfeprojekt unterstützt. Und ihr Wunsch war es einfach auch, ihre Karriere so ein bisschen voranzutreiben. Und die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist eigentlich jetzt, bevor die Kinder in die Schule kommen. Und dann haben sie lange überlegt, hin und her. Und auf jeden Fall ist sie jetzt in Senegal gegangen für 2 Jahre mit den beiden Kindern und er arbeitet weiter hier. Beide arbeiten. Ihnen geht es insgesamt soweit ganz gut. Ich habe da so ein bisschen ein Bauchdrücken bei der ganzen Geschichte. Habe das auch geäußert im Gespräch mit den beiden. Und ich kann nur hoffen, dass die Ehe das aushält und dass es irgendwie alles zum Guten wird. Das ist vielleicht eine extreme Situation, aber wir alle arbeiten in irgendeiner Form und wir alle leiden oftmals unter Arbeit. Der zu viel Arbeit hat, leidet und der zu wenig hat, leidet auch. Ich habe neulich mal die Belichtung in meinem alten roten Golf angelassen und am nächsten Tag ist nicht mehr gestartet, wie das halt so üblich ist bei so älteren Autos. Und dann habe ich die Batterie dann geladen, im Ladegerät über Nacht dann und in der Hoffnung, dass es am nächsten Tag besser wird, aber das ging einfach nicht mehr. Die Batterie war einfach nicht mehr zu laden. Stichwort Burnout wird verglichen so ein bisschen mit den Batterien. Man kann sie laden, die Lichtmaschine treibt sie immer wieder an, aber irgendwann kommt der Punkt, wo es einfach nicht mehr geht. Dann ist es vorbei. Und das ist der Zustand vielleicht von einigen von uns, dass wir arbeiten und uns leer pumpen. Und dahinter steckt so ein bisschen die Frage, warum arbeiten wir? Warum überhaupt arbeiten? Das Leben könnte doch so schön sein, wenn wir nicht so arbeiten müssen. Mit 50 mich zur Ruhe setzen und dann nichts mehr tun. Warum Arbeit? In der Bibel am Anfang, wo die wichtigen Sachen stehen, da sagt Gott zu Menschen, vermehrt euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und ein bisschen später setzt er den Menschen in den Garten Eden und sagt, bebaut ihn und bewahrt ihn. Also Gott gibt den Menschen einen Arbeitsauftrag. Er sagt, ich habe euch geschaffen nach meinem Bild und ihr sollt arbeiten. Und ihr habt eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Ihr sollt euch um die Pflanzen, um die Welt, um die Tiere kümmern und sollt euch untertan machen. Ihr sollt die Natur nutzen. Benutzen, nicht ausnutzen. Ja? Aber Gott hat uns mit einem Auftrag versehen. Und so wie Gott arbeitet, er hat die Welt geschaffen, 6 Tage gearbeitet, am 7. Tag hat er geruht, so hat er uns, die in seinem Bild geschaffen sind, auch geschaffen und hat uns Arbeit gegeben. Und irgendwie ist es so, wenn ein Fisch im Wasser schwimmt, dann fühlt es sich gut. Ja? Weil ein Fisch Flossen hat und der kann halt schwimmen einfach. Und wenn ein Vogel fliegt, dann ist in seinem Element, dann fühlt er sich wohl. Und wir sind geschaffen von Gott zum Arbeiten. Wir haben Hände, wir haben Verstand, wir haben Gaben von Gott bekommen, jeder von uns. Der eine so, der andere so. Und Gott möchte, dass wir diese Gaben einsetzen und dass wir arbeiten. Und wenn wir das tun, dann sind wir wie der Fisch im Wasser. Das ist die Vorstellung von Gott. Über dich, über deine Arbeit. So, und wenn ich jetzt um Handzeichen bitten würde, wer genau das erlebt, dann würden wir machen mal gerade. Okay. 2 oder 3 Hände habe ich gesehen, vielleicht im Schatten, da ist es nicht. Es sind irgendwie nicht so viele. Was ist schiefgelaufen? Ist da irgendwo der Wurm drin? Die nächste Folie. Ihr kennt ja die Geschichte mit dem Sündenfall. Der Mensch war im Paradies und hat das getan, was er nicht tun sollte. Dann hat er auch die Gemeinschaft mit Gott verloren. Er soll ja in Gemeinschaft mit Gott alles machen. Und da heißt es dann, und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Von Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Das ist ein Fluch. Ein Fluch ist das Gegenteil von Segen. Und wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, wer erlebt seine Arbeit so manchmal so dornig und so distelig und mit Mühsal, völlig egal, ob du aus der Chefetage sitzt oder am Fließband stehst oder im Haushalt tätig bist, dann würden wahrscheinlich fast alle Hände hochgehen. Und das heißt einfach nur, dass wir genau das erleben, was Gott damals gesagt hat, die Ausübung unserer Arbeit, da liegt ein Fluch drauf. Und das heißt aber nicht, dass die Arbeit an sich schlecht ist. Wir sind ja zur Arbeit geschaffen. Aber wir arbeiten unter dem Fluch. Und wir haben die Gemeinschaft mit Gott verloren. Wir arbeiten nicht mit Gott in unserer Arbeit. Das ist die Regel. So, und damit möchte ich den ersten Punkt, warum wir arbeiten, erstmal an der Stelle abschließen. Und was mir wichtig ist, dass wir das auseinanderhalten können. Auch wenn wir unter der Arbeit leiden, dass wir trotzdem anerkennen, dass wir eigentlich zur Arbeit geschaffen sind und dass wir dankbar sein können, wenn wir arbeiten dürfen. Und das ist der beste Beleg dafür, wenn jemand in die lang ersehnte Pension erreicht und keine Arbeit mehr hat, dann sterben die Leute zum hohen Prozentanteil, fühlen sich irgendwie nicht mehr gebraucht und unnütze, weil sie nicht mehr arbeiten können. Arbeit ist ein Segen. Und wenn du arbeitest, egal was du arbeitest, egal wie du arbeitest, egal wie viel du verdienst, ob du überhaupt was verdienst, du kannst Gott dafür danken, dass du arbeiten kannst, weil du genau das tun kannst, wozu er dich geschaffen hat. Punkt 1. Das ist die Frage, wenn unsere Arbeit aber doch allgemein so mühselig ist oftmals, gibt es da einen Ausweg? Können wir dahin kommen, dass unsere Arbeit nicht so ist, wie wir es gerade erleben? Nicht so schwer, nicht so mühselig. Wäre schön. Der zweite Punkt, arbeiten oder dein Arbeitstag mit Jesus. Mit Jesus, Fragezeichen in Klammer. Ihr wisst ja, wie euer Arbeitsalltag abläuft. Der Arthur hat letzten Sonntag darüber gesprochen, den Alltag mit Jesus zu beginnen. Morgens beten, Kontakt aufnehmen und dann mit Jesus durch den Alltag, durch die alltäglichen Dinge des Lebens zu durchgehen. Und genauso natürlich im Arbeitsalltag. Und ich möchte jetzt einfach mal so einen Arbeitsalltag mit euch durchgehen und ihr könnt im Kopf so parallel euren dazu laufen lassen und schauen, ob das so deckungsgleich ist oder wo es so ein bisschen klafft. Also du stehst morgens auf, ja, dein erster Gedanke geht an Gott, du dankst Gott, dass du auch heute wieder arbeiten kannst und du freust dich, auch am Montag, heute arbeiten zu dürfen, sprichst mit Gott, liest vielleicht noch eine Bibel und betest und dankst ihm einfach für dich, deine Familie, für dein Single-Sein, egal was. Und dann setzt du dich hin, machst Frühstück und frühstückst vielleicht mit der Familie oder alleine. Und man spricht so die ersten Worte über den Tag und genießt so das alles miteinander. Dann bricht man rechtzeitig zur Arbeitsstelle auf, kommt pünktlich an, vielleicht 15 Minuten vorher. Und dann kommt man in sein Büro rein, seinen Arbeitsplatz. Und da liegen nicht 50 Stapel von irgendwelchen unerledigten Sachen, sondern der Schreibtisch ist leer, ja. Und du weißt, heute steht Projekt A, B, C und D an und 3 Telefonate und so startest du. Und dann fängst du relaxed und entspannt an und dann kommt ein Anruf, irgendwas ist schiefgelaufen und du sagst, okay, ich kümmere mich drum, legst auf und sagst, Herr, ich weiß nicht weiter. Hilf du mir, gib du mir einen Gedanken, wie ich das Problem lösen kann. Und du hast das Gebet noch nicht zu Ende gesprochen und dir kommt ein Gedanke wie aus dem Nichts und du weißt, was du tun sollst. Du triffst die Entscheidung und du machst. Und dann kommt eine Mitarbeiterin zu dir und erzählt dir irgendwie, was Schlimmes passiert ist in ihrer Familie. Und weil du einen organisierten Arbeitsalltag hast, hast du Zeit zu sagen, ja komm, setz dich hin und du nimmst dir 15, 20 Minuten Zeit und sprichst mit ihr und gibst dir irgendwie einfach Trost und hast Zeit für sie und hilfst vielleicht. Du betest leise für dich hin, dass Gott dir irgendwie Weisheit gibt für das Gespräch und die Mitarbeiterin geht raus und fühlt sich einfach wohl und fühlt sich verstanden von dir. Und dann kommt dein Chef und scheißt dich an, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie sein sollte. Und anstatt, wie du es früher gemacht hast, irgendwie so einen dicken Hals zu kriegen und einen Zorn auf den Chef und der versteht mich nie und der ist ungerecht, ja, sprichst du ganz leise mit Jesus, sagst, Jesus, ich denke, mir geschieht gerade Unrecht. Ich verstehe meinen Chef nicht, aber hilf mir, ihn mit deinen Augen zu sehen. Und plötzlich realisierst du, dass der Chef wahrscheinlich nicht so einen tollen Morgen gehabt hat wie du, dass er Streit mit seiner Frau gehabt hat, ja, vielleicht hat ein Kind in der Schule Schwierigkeiten von ihm und du verstehst und hast Mitleid mit ihm und du kannst irgendwie liebevoll deinem Chef antworten und das Verhältnis zwischen dir und Chef ist nicht gestört. Und dann geht der Chef wieder raus und du hast deinen Frieden und arbeitest weiter und dann kommt 10.15 Uhr deine Vormittagspause. Da setzt du dich mit deinen Kollegen hin und ihr unterhaltet euch ein bisschen und es ist einfach nett. Und so geht es den ganzen Tag, ja. Und dann ist 17 Uhr und der Arbeitsalltag ist zu Ende. Du setzt dich an deinen wieder leeren, freigearbeiteten Schreibtisch hin und setzt dich und sagst, Herr, ich danke dir dafür, dass ich heute das und das schaffen konnte. Ich danke dir, dass ich mit dem Mitarbeiter ein Gespräch führen konnte, dass ich mit dem Chef liebevoll umgehen konnte. Und ich freue mich einfach an dir. Danke, dass ich arbeiten kann. Amen. Und dann stehst du auf und hast den Kopf frei für zu Hause. Das ist ja so ein relativ entspannter Arbeitsalltag mit gewissen Stresssituationen, die du auch mit Gottes Hilfe irgendwie gelöst hast. Und es war gut. Es war nicht einfach, aber es war gut. Das klingt ja irgendwie zu schön, es wahr zu sein. Und vielleicht denkst du, du hast keine Ahnung von meinem Job. Bei mir läuft das völlig anders. Das fängt morgens an, das fängt, wenn du meinen Chef kennen würdest, dann, ja. Und wenn du den ätzenden Kollegen kennen würdest, der dir jeden Tag mich nervt, dann würdest du anders reden. Ja, und da wird aber nur wieder sichtbar, dass irgendwie ein Fluch unseren Arbeitsalltag begleitet. Wir hängen das so drin. Jetzt hat Gott ja einfach was zur Arbeit insgesamt so zu sagen. Ich habe das vorhin mit diesem kleinen Päuschen angedeutet und mit diesem Abschluss vom Arbeitsalltag, dass wir uns hinsetzen und Gott danken für das, was gelaufen ist. Das heißt im Prinzip, wenn wir so eine Pause machen und innehalten, dann nehmen wir Kontakt mit Gott auf und lassen Revue passieren, was passiert ist. So hat Gott es auch gemacht. Er hat die Erde geschaffen und dann heißt es in der Bibel, er hat es und das geschafft an dem Tag und Gott sah es an und siehe, es war gut. Gott schaut zurück auf das, was er gemacht hat und sagt, siehe, es war gut. Man sagt, ja, das war nicht gut, müssen wir noch ein bisschen korrigieren. Also nur den Mann gemacht hat und die Frau, da hat doch gefehlt, irgendwie war nicht so gut. Ja. Jetzt würde ich gerade mit denen sprechen, die gelacht haben. Ne? Auf jeden Fall, wir sollen immer wieder zur Ruhe kommen und zurückschauen. Und dazu braucht man Zeit. Und ihr alle kennt mehr oder weniger die 10 Gebote. 10 Gebote, das ist ja nicht diese Zeigefingergeschichte, du sollst nicht, du darfst nicht, sondern geht es darum, dass Gott Dinge gesagt hat, die uns gut tun. Und da heißt es, die nächste Folie, im 2. Mose steht es, denke an den Sabbattag, das ist aber ein Juden, der Samstag, bis heute, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, dein Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Okay, die Juden haben das so gesetzlich verstanden. Die haben gesagt, du darfst gar nichts tun. Du darfst einfach nichts tun. Die haben am Abend vorher gekocht und das Feuer musste vorher angemacht werden. So richtig, so streng gesetzlich. Und die Pharisäer sind Jesus angegangen, weil er am Sabbat also Ehren abgepflückt hat. Also er hat gearbeitet, um was zu essen. Und hat Jesus dem widersprochen und hat gesagt, dass der Sabbat ist nicht, dass wir, ja, das steht unten, ne, nächste, genau, danke. Der Sabbat, der Samstag, der Ruhetag ist für den Menschen da, nicht umgekehrt. Nicht der Mensch, damit wir den Sabbat einhalten. Sondern Gott hat uns so geschaffen, dass wir einen Sabbat brauchen. Du brauchst einen Sabbat. Und ich stelle eine ganz kühne These auf, ich behaupte, dass jeder, der unter Burnout und Stresssymptom leidet, wenn du deinen Sabbat hältst, wirst du keinen Burnout kriegen. Und ausruhen heißt jetzt nicht, also einen Tag für Gott heilig halten, das heißt, jetzt morgens in Gottesdienst gehen, nachmittags Bibel lesen und abends noch Lobpreis, irgendwie, das heißt ruhen einfach. Gott hat uns geschaffen, dass wir Verschnaufpausen brauchen, dass wir ruhen. Wir arbeiten im Schnitt 8 Stunden am Tag, dann schlafen wir im Schnitt 8 Stunden, dann haben wir noch 8 Stunden so anderes Zeug dazwischen, so essen und so und reden und überhaupt, ja. Aber es ist ein Rhythmus drin im Leben. Gott hat uns geschaffen, dass wir einen Rhythmus drin haben sollen. Und wir haben diesen Rhythmus irgendwie ausgehebelt. Wir gehören zu der Generation seit den letzten Hunderten von Jahren, die so wenig arbeitet wie nie zuvor. Wochenarbeitszeit früher lag bei 80, 90, 100 Stunden. Und wir haben eine Wochenarbeitszeit von 38, 40 Stunden. Und wir haben mehr Stress als je zuvor. Und wir können sonntags alles machen. Wir können inzwischen einkaufen gehen, wir können essen gehen, wir können alles machen, wir können Freizeitaktivitäten machen. Wir geben es uns für richtig. Und was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass du tust das falsch und Gott ist sauer mit dir, sondern es geht darum, dass wir offensichtlich in dem Punkt unseren Alltag, unser Leben so leben, losgelöst von dem, was Gott sich gut gedacht hat für uns. Und immer dann, wenn Mensch Dinge tut, die Gott sich anders gedacht hat, weil er uns anders konzipiert hat, dann kommen wir in einen Bereich, wo es holprig wird. Ja? Und da liegt dann oftmals ein Fluch drauf, dann wird es mühselig und schwer. Und jetzt die Frage an dich, wenn du so an den Arbeitsalltag denkst, was hindert dich dran, einen Arbeitsalltag eher so in die Richtung zu gestalten, wie ich es vorhin so ein bisschen rosa Farbe geschildert habe? Was hindert dich? Ist dein Chef, also der noch ätzender ist, als ich es beschrieben habe und mir vorstellen kann? Oder sind es die Arbeitszeiten? Du musst morgens um 5 aufstehen, dann bist du eigentlich Spätaufsteher. Was hindert dich dran? Oder sind es die Kinder, die nachts so oft kommen und du musst morgens einfach länger schlafen? Das geht nicht. Kenne ich von mir selber. Also offensichtlich gibt es Gründe, die uns daran hindern, einen Alltag so zu leben, wie es Gott sich vielleicht eher gedacht hat. Ich selber habe, das war erst vor 2-3 Jahren, eine Phase so in meinem Arbeitsalltag gehabt, wo ich gemerkt habe, irgendwas läuft da nicht richtig. Ich bin morgens zur Arbeit gerade so gekommen, so 2-3 Minuten zu spät oder 4 Minuten, aber es war eigentlich viel zu spät, um relaxed anzugehen. Ich konnte mit Mitarbeitern vorher nicht sprechen und dann ging der Arbeitsalltag in einem stressigen Dürr und abends war ich fix und fertig, keine Pausen gehabt und so und die ganzen Gedanken mit nach Hause genommen und war einfach nur gestresst. Und dann habe ich mit Gott drüber gesprochen, weil ich habe gedacht, das kann so nicht sein, irgendwas läuft da schief. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ich bin selbstständig, Zahnarzt, für die, die es noch nicht wissen, ja, und da muss ich Rechnung schreiben und dann als betriebswirtschaftliche Kalkulation gibt es dann so eine Größe, was ich an Stundenumsatz erwirtschaften muss, damit das ganze Ding sich trägt und die Schulden abgezahlt werden können und Lebenshalt finanziert werden kann. Dann habe ich so eine Zahl im Hinterkopf, was in der Stunde umgesetzt werden muss. Und dann habe ich mir die Frage gestellt im Gespräch mit Gott, für wen arbeite ich eigentlich? Für wen arbeite ich? Arbeite ich dafür, dass einfach der Stundenumsatz stimmt? Arbeite ich dafür, dass ich eine tolle Praxis habe, die mindestens so toll ist wie die von meinen Studienfreunden? Arbeite ich dafür, dass alle Leute von mir zu mir sagen, das ist ein toller Zahnarzt? Wofür arbeite ich? Oder der Freund von mir, der bis abends um 8, 9, 10, 11 arbeiten muss. Da habe ich ihn gefragt, warum machst du das? Du kannst doch den anderen Job suchen. Sagt er, nö, es gefällt ihm eigentlich ganz gut. Wofür arbeitet er? Karriere? Warum geht seine Frau 2 Jahre in Senegal, wo ihr Mann in Deutschland sitzt? Oder du arbeitest einfach nur, damit du keinen Stress kriegst mit deinem Chef. Oder du arbeitest nur, damit er nicht gekündigt wird. Für wen arbeitest du? Oder ist dir bewusst, für wen du wirklich arbeitest? Und das Argument, ich arbeite ja, weil ich Geld verdienen muss, das ist, was machen all die Leute, die kein Geld verdienen? Hausfrauen, Mütter. Aber für wen? Also ich glaube, wir haben alle eine Motivation in uns drin, für die wir arbeiten. Die treibt uns an, die Arbeit zu tun. Und die treibt uns auch an, unsere Arbeit so zu tun, wie wir es tun. Und wenn, als Beispiel bei mir in der Praxis, wenn ein Patient kommt nicht, also er erscheint einfach nicht zu seinem Termin, einem Stundentermin, der ist nicht da. Und dann sitze ich da und verdiene derzeit kein Geld. Und die Mitarbeiter sind da und die kosten Geld. Und kein Geld kommt rein. Und wer ist schuld? Der Patient. Der kommt nicht. Der vergisst sein Zahnarzt. Passiert euch nicht, weiß ich. Aber er vergisst ihn einfach. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und kann ihm eine Rechnung stellen. Das ist rechtlich okay. Und kann ihm meine Ausfallzeit berechnen. Und dann gucke ich das Terminbuch an und stelle fest, dass der letzte Woche auch schon nicht zu seinem Termin gekommen ist. Das ist ein dicker Hund. Zweimal lässt er mich schon hocken. Und dann kriege ich so einen dicken Hals auf meine Mitarbeiterin, weil die das wissen hätten müssen. Wenn einer zum Termin einmal nicht erscheint, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das zweite Mal auch nicht kommt. Und dann gibt es die Anweisung bei mir, der wird gestrichen aus dem Terminbuch. Termine weg. Man kann doch wieder 3 Monate warten, bis er den nächsten kriegt. Ja? Liebevoll natürlich. Ja, das klingt so ein bisschen hart. Ja? Auf jeden Fall, das hat Konsequenzen. Und jetzt hat die übersehen, dass der schon mal nicht erschienen ist und ich hocke wieder eine Stunde da. So und so viel Euro Umsatzausfall. Meine Mitarbeiterin ist schuld. Mein Hals wird dicker. Ja, und dann steht die Frage, für wen arbeite ich eigentlich? Arbeite ich dann, wenn ich so einen dicken Hals kriege und an das Geld denke, dann arbeite ich doch nicht für Gott. Dann arbeite ich doch nicht für mich, dann arbeite ich einfach für meinen Umsatz. Und dann ist der Umsatz das Ding, wofür ich arbeite. Oder du bist Hausfrau und Mutter. Ja, und du hast einen Plan gemacht für den Tag, was alles passieren soll. Und es stimmt alles. Frauen haben so eine Gabe, alles irgendwie so unterzukriegen. Ja. Und dann klingelt irgendwie das Telefon und dann will jemand spontan vorbeikommen und der kommt rein und sitzt nicht eine Stunde bei dir, sondern 2 Stunden und denkst, das gibt's doch gar nicht, ich komme meinen Plan nicht zurande, ja. Und schaffst nicht richtig, das Geschirr ist nicht abgeräumt und nicht gespült. Und dein Mann kommt heim. Und jedenfalls, du kriegst dein Tagesprogramm nicht fertig. Und du ärgerst dich, dass du wieder den kommen lassen hast, dass das Gespräch so lange gedauert hat, dass der so viel erzählt hat, ja. Und für wen hast du den ganzen Tag gearbeitet? Für deine Vorstellung im Kopf, dein Programm zu absolvieren. Und da hängen wir alle drin. Und das ist, ich glaube, ein ganz zentrales Problem, was wir Menschen so haben, dass wir einer Sache, einem Ding, irgendwelche Menschen versuchen, Erwartungen zu erfüllen. Nächste Folie. Und da sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst dich vor anderen Göttern nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Ich bin der Herr. Nicht dein Chef ist dein Herr oder deine Vorstellung oder das Geld, sondern ich bin dein Herr. Ich habe dich geschaffen und ich habe dich zur Arbeit geschaffen. Und ich möchte dein Chef sein. Und ich habe dich aus der Sklaverei rausgeholt, aus Ägypten, wo du das tun musstest, was andere dir gesagt haben. Das heißt so viel wie, wenn du gerade das Gefühl hast, deine Arbeit, du tust du das, was dein Chef sagt und du bist so unfrei, du bist eingezwängt, dann bist du in Ägypten. Du bist noch in Ägypten und bist ein Sklave. Und dann sagt Gott, ich bin ein Herr, der Gott, den will ich rausholen. Ich habe dich rausgeführt, dass du frei wirst, mir zu dienen. Und es kann sein, dass wir, ob wir es wollen oder nicht wollen, bewusst oder unbewusst, dass wir irgendwelchen Göttern dienen, irgendwelchen Dingen dienen, die Gott ersetzt haben. Und wenn das der Fall ist in deinem Leben, dann ist in deinem Arbeitsalltag ein Fluch am Wirken. Dann ist ja nicht das so, wie es Gott sich ursprünglich gedacht hat. Und das macht es mühselig, weil du vielleicht für falsche Ziele arbeitest. Und als mir das klar geworden ist, dass ich nicht für Gott arbeite, obwohl ich Christ bin, obwohl ich sage, Herr, dir gehört alles, mein ganzes Leben gehört dir, da habe ich gesagt, es muss anders werden. Und da habe ich in der Phase ein Buch gelesen, das möchte ich euch empfehlen. Wir haben es am Büchertisch nicht rechtzeitig bestellen können. Das heißt, wir haben es nicht bestellen können. Ich habe vergessen anzurufen oder zu spät. Wollte ehrlich sein, gell? Jesus auf der Chefetage. Das ist ein Buch von, da wird Betriebe beschrieben, wo Manager mit Jesus ihren Alltag leben und ihre Firma organisiert haben. Und da habe ich mir Gedanken gemacht über meinen Arbeitsalltag und habe gedacht, Jesus, wie möchtest du, dass ich als Zahnarzt arbeite? Jetzt kann ich ja nicht sagen, also Jesus sagt ja nicht, Joch, ich möchte, dass du so und so mit 1000 Euro im Jahr Umsatz machst, damit du das. Das ist irgendwie nicht so, wie Jesus das machen würde. Und dann ist mir Matthäus 7,12 eingefallen. Da heißt es, du sollst den Menschen das tun, was du möchtest, was sie dir tun. In meinen Worten sagt es jetzt. Und das hat dann für mich geheißen, ich möchte in meiner Praxis Menschen so behandeln, wie ich selber auch behandelt werden möchte. Na, das ist gut. Und das hat mein Mitarbeiter gesagt. Die wissen, dass ich Christ bin. Und er hat gesagt, ich möchte sie so behandeln, wie ich selber behandelt werden möchte. Ich möchte von ihnen so behandelt werden, wie ich selber behandelt werden möchte. Und wir möchten unsere Patienten so behandeln, wie wir selber behandelt werden müssen. Auch wenn sie einen Termin versäumen. Da möchte ich nicht angeschissen werden von dem Arzt oder von der Mitarbeiterin. Und dann möchte ich, wenn ich jetzt eine Rechnung stellen muss, dann muss ich nicht überlegen, wie viel Geld will ich verdienen. Dann frage ich, was ist ein fairer Preis, ein gerechter Preis für die Leistung, die er kriegt, der Patient, dass ich eine Rechnung schreiben kann, für die ich mich nicht schämen muss. kann ich sagen, das denke ich, das ist in Ordnung. So wie ich es für mich auch richtig halten würde. Und jetzt habe ich einen Frieden drüber. Und nicht, weil ich jetzt so clever bin, sondern Gott hat mir das so gezeigt, dass ich das so machen soll. Und es hat unheimlich viel Druck rausgenommen aus dem Arbeitsalltag. Jetzt sagst du natürlich, okay, du bist Zahnarzt und du bist selbstständig. Das ist ja ganz easy. Also als Zahnarzt könnte ich das auch machen. Einen tollen Job, Zahnarzt, ja. Würde gerne mit dir tauschen oder so. Aber ich bin nicht Zahnarzt und ich bin nicht selbstständig. Ich habe ganz andere Situationen. Lässt sich nicht übertragen. Und da möchte ich dir jetzt einfach eine Geschichte aus der Bibel erzählen. Von einem, der nicht Zahnarzt war und nicht selbstständig war. Josef. Josef hatte 11 Brüder. Und seine Brüder haben ihn aus bestimmten Gründen nicht so arg gemocht und haben ihn dann, also nicht wirklich wenig gemocht, und haben ihn dann bei einer günstigen Gelegenheit, haben sie ihn verkauft als Sklave. Und dann kam er nach Ägypten, der Josef. Also das Kind eines freien Mannes kam als Sklave nach Ägypten, und in Ägypten ist er dann in das Haus von einem hohen Beamten vom Pharao, also vom König in Ägypten gekommen, und war da Haussklave. Also Schuhe putzen, Füße waschen, was weiß ich was, und Essen kochen halt. Einfach ein Sklave, ein unfreier Sklave, der das tun muss, was ihm gesagt worden ist. Seine Bezahlung, null. Kostenlos, frei. So, jetzt hat der Josef gearbeitet, der konnte sich den Arbeitsalltag auch nicht einteilen. Der war einfach nur Sklave und hat das tun müssen, was ihm gesagt worden ist. Und Josef hat es halt getan, hat es halt so gemacht. Und der Herr von ihm hat gemerkt, dass der Josef ein guter Sklave ist. Der hat die Aufträge ausgeführt. Der war loyal, der war vertrauenswürdig. Und der Herr hat sich gedacht, wenn dieser Josef so ein feiner Kerl ist bei diesen kleinen Dingen, dann vertraue ich dem mehr an. Und hat ihm mehr Verantwortung gegeben im Haushalt. Und in der Bibel heißt es, und der Herr war mit Josef, weil Josef mit Gott gearbeitet hat. Und gab ihm Gelingen in allen Dingen. Und dann heißt es weiter, und Gott segnete das Haus des von dem Kämmerer, weil Josef da gearbeitet hat. Und es ist so weit gegangen, dass der Hausherr, der hat den Josef genommen und gesagt, du hast Autorität über alles, über mein ganzes Haus. Du hast Vollmacht. Du darfst alles unterschreiben. Das ist wie wenn du als Reinigungskraft in einer großen Firma angestellt wirst und nach einem Jahr sagt der oberste Chef, hier, du kannst die Aufträge erledigen. Und das Einzige, was er nicht tun durfte, war mit der Frau des Chefs schlafen. Ist ja logisch, war die Frau vom Chef. Und Josef, gut gebaut, erfolgreich, ein dynamischer Mann, der aufgestiegen ist, ja, hat die Lust der Frau irgendwie so erregt. Die wollte mit ihm schlafen. Der Mann war auch nicht da, und er wollte sie mit ihm schlafen. Nicht nur einmal, sondern öfters, ja, richtig bedrängt, richtig massiv. Bis zu dem Punkt, wo sie ihn festgehalten hat und ihn jetzt vergewaltigen wollte. Da denken manche, ne, das ist nicht schlecht, irgendwie so. Und der Mann war ja auch nicht da. Und der Josef sagt, nee, das mache ich nicht. Und er sagt dann nicht, wie könnte ich gegen meinen Herrn sündigen, der mir so viel anvertraut hat. Er sagte, wie könnte ich diese große Sünde tun und gegen Gott sündigen. Natürlich wäre das eine Sünde dem Chef gegenüber gewesen, ja. Aber der Josef hat ein ganz anderes Denken. Der weiß, dass Gott sein Chef ist. Und er tut's nicht. Und die Frau, was macht eine Frau, die zurückgewiesen ist? Die ist verletzt, enttäuscht und wird zu einem bösen Weib. Nicht alle Frauen. Ja, aber die Frau dann der Bibel, so wird es beschrieben, ja. Und die verleugnet dann den Josef. Der Mann kommt zurück und er sagt, der Josef wollte mich vergewaltigen. Er. Dem Josef wird massiv Unrecht angetan. Und das erlebst du auf der Arbeit auch, dass dir Unrecht angetan wird. Und du hast manchmal vielleicht gar nicht die Gelegenheit, dich rechtzufertigen. Und was passiert mit dem Josef? Der kommt in den Knast. Also er ist Sklave, erfolgreich, zack, und ab in den Knast. Unschuldig. Und der hockt dann. Also nicht nach einer Woche, dass er rehabilitiert wird, weil Gott ja mit ihm ist. Nö, der hockt da. Jahrelang. Und da unten im Knast, was macht er da? Gott hat ihn geschaffen zum Arbeiten und Josef arbeitet. Und er schafft und tut und macht, und der Aufseher merkt, der Josef, dem gelingt es. Der ist loyal, der ist treu in seinem Job, ja. Und der Gefängniswärter, der Oberaufseher, der setzt den Josef immer mehr ein, der darf immer mehr tun, weil er einfach total loyal und verantwortungsbewusst ist, weil Gott mit ihm ist. Und dann kommen zwei Leute aus dem Haus vom Pharao rein, der Mundschenk und der Bäcker, und die träumen nachts. Und die haben einen obskuren Traum, beide. Und dann erzählen sie, und die sind betrübt. Und Josef sieht die beiden anderen Mitgefangenen und er kümmert sich um sie. Er hat ein Auge für die, er hat Zeit für sie und sagt, was seid ihr betrübt? Warum schaut ihr so aus? Und dann erzählen die ihren Traum und warum sie im Knast hocken so. Und dann deutet Josef die Träume von den beiden. Dem einen sagt, in 3 Tagen wirst du gehängt werden und den anderen, in 3 Tagen wirst du wieder deinen Job haben. Und die Träume erfüllen sich genauso, wie es Josef prophezeit hat, wie er den Traum gedeutet hat. Und dann sagt er dem einen, der freikommt, sagt, denk an mich, wenn du wieder frei bist, vielleicht komme ich irgendwie raus aus dem Knast. Und er vergisst es. Und Jahre später, Josef sitzt immer noch im Knast, treu, loyal, hat der Pharao einen Traum, einen obskuren Traum. Und die ganzen Wahrsagepriester und Leute können den nicht deuten. Und dann erinnert sich der eine, der im Knast saß, sagt, im Knast habe ich einen erlebt, der konnte Träume deuten. Und dann holt der Pharao den Josef und sagt, Josef, ich habe gehört, du kannst Träume deuten. Und dann sagt der Josef, nee, ich kann keine Träume deuten, Gott kann Träume deuten. Gott hat die Weisheit, unsere Probleme im Alltag zu lösen. Und dann erzählt der Pharao den Traum und Josef interpretiert den Traum und sagt dem Pharao, so und so schaut es aus, 7 fette Jahre und 7 magere Jahre und deswegen sammel Vorrat an in den 7 Jahren, damit du hast in den 7 mageren Jahren. Und dann sagt der Pharao, erstaunt von der Weisheit, die dieser Josef hat, werden wir einen finden wie diesen, ein Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und die anderen von allen, nö, wir werden keinen finden, es gibt nur einen. Dieser Mann hat den Geist Gottes in sich und den werden wir zum Oberaufseher setzen, dass der das alles organisiert. Und rums ist der Josef der zweite Mann in ganz Ägypten neben dem Pharao. Vom Sklaven zum Knastoberaufseher zum Vizepräsident. Und immer in diesem Bewusstsein, Gott ist mein Chef. Der hat nicht für den Kämmerer gearbeitet, der hat nicht für den Gefängnisaufseher, der hat für Gott gearbeitet. Und da heißt so drin, dass Gott in allem ihm Gelingen gab. Heißt es jetzt, dass wenn wir Gott als Chef haben, an unserem Arbeitsalltag, dass wir in allen Dingen Gelingen haben werden? Dass alle Projekte laufen? Dass wir keine Schwierigkeiten mit Mitarbeitern haben? Nö. Haben wir bei Josef gesehen. Wird verleumdet, kommt in den Knast. Es wird von diesen mehreren Jahren im Knast gar nichts berichtet, wie es ihm da gegangen ist. War nicht so arg glücklich wahrscheinlich, ja. Und die Matratze auch nicht so bequem. Also er hat Schwierigkeiten, aber das Entscheidende ist, dass er eine andere Ausrichtung hat. Gottes Geist war in ihm. Und jetzt bei diesem Thema Arbeiten mit Jesus, ja. Da könnte ich ja denken irgendwie, ich spreche jetzt diejenigen unter euch an, die Jesus kennen, die Christen sind. Okay, es läuft schwierig beim Arbeitsalltag, dann beachte ich so ein paar Dinge einfach, damit mein Arbeitsalltag besser gelingt. Und dann geht es auf der Arbeit besser und ich fühle mich als besserer Christ. Oder wenn du noch kein Christ bist, also wenn du vielleicht von Gott gehört hast und du betest vielleicht auch manchmal, aber Gott ist noch nicht dein Chef und nicht dein Herr, dann kann es sein, dass du sagst, naja, ich habe auch Mühe bei der Arbeit. Vielleicht sollte ich das mit dem Samstag oder dem Sonntag als Ruhetag so ein bisschen bedenken und mehr Ordnung schaffen und liebevoller sein, damit mein Arbeitsalltag besser gelingt. Wäre ja auch ein legitimes Denken. Und darum geht es mir heute aber nicht. Mir geht es nicht darum, dass wir unseren Arbeitsalltag glücklicher, besser, erfolgreicher, effektiver gestalten. Mir geht es darum, dass wir diesen Grundgedanken begreifen, dass wir Geschöpfe von Gott sind. Ob du an Jesus glaubst oder nicht an Jesus glaubst, du bist von Gott geschaffen. Und er hat dir Gaben gegeben. Und er möchte, dass du diese Gaben einsetzen tust. Völlig losgelöst davon, was du verdienst. Arbeiten mit Gott als Herrn, mit Jesus als deinem Chef, losgelöst von dem, was die Welt so verspricht. Eine Randbemerkung für die Frauen unter euch, die zu Hause arbeiten, Hausfrauen und Mütter sind, habe ich ein Gespräch gelesen, also nicht gehört, es war im Buch drin. Da fragt die eine Frau, und was machst du beruflich so? War irgendwie so beruflich engagierte Frau. Und dann sagte die Frau, die nur Hausfrau und Mutter von 2 kleinen Kindern war, die sagte, ich bereite 2 kleine Homo sapiens darauf vor, dass sie mit den Werten der christlichen Religion vertraut werden, den lebendigen Gott kennenlernen und zum Segen für ihre ganze Umwelt werden und zum Segen für andere Menschen. Und was machst du? wir haben ein falsches Bewusstsein von dem Wert unserer Arbeit. Wir definieren unsere Arbeit durchs Gehalt oder durch Erfolg, durch Ansehen. Und Gott definiert unsere und den Wert unserer Arbeit nicht durch solche äußeren Dinge. Er definiert den Wert unserer Arbeit allein dadurch, dass er dir Sachen anvertraut und gegeben hat. Und er schaut nur drauf, ob du treu mit dem umgehst, was er dir gegeben hat. Und wenn er dir viel gegeben hat, dann möchte Gott, dass du treu bist mit dem vielen, was er dir gegeben hat. Und wenn Gott dir weniger gegeben hat, dann möchte Gott, dass du treu bist mit dem wenigen, was er dir gegeben hat. Und wenn du arbeitslos bist, dann heißt das ja nicht, dass du wertlos bist für Gott. Dann kannst du ja trotzdem noch arbeiten. Und dann möchte Gott, dass du mit der Zeit und mit dem, was er dir gegeben hat, dass du treu umgehst. Und er als dein Chef in letzter Instanz. Und das gilt vom Regierungsoberhaupt bis zum obersten Beamten in der Regierung, ein Arzt, Zahnarzt, Angestellter, völlig egal. Gott hat dir eine Fähigkeit gegeben und er möchte, dass du diese Fähigkeit einsetzt. Und dass du treu bist. Und nicht, dass du effektiv wirst, wenn du christliche, biblische Grundsätze befolgst. So, wenn ich jetzt so die letzten 2 Jahre meines Arbeitsalltags anschaue, Menschen so behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte, dann kann ich ja fragen, oder habe ich mich dann auch gefragt beim Vorbereiten jetzt, und habe diesen Josef angeschaut und Gott gab ihm Gelingen in allem, was er tat. Dann frage ich, Jochen, hast du Gelingen in allem, was du tust in deiner Praxis? Läuft es so, wie es das Gott gedacht hat? Weil Gottes Geist wohnt in mir. Ich bin Kind Gottes und ich habe bereut, dass ich in der Vergangenheit ohne Gott gelebt habe. Ich habe Buße getan, wie man das nennt. Und habe das angenommen, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, dass er gestorben ist für meine Sünden. Habe mein Leben Jesus gegeben. Habe mich taufen lassen. Und ich habe Gottes Geist empfangen und er wohnt in mir. Und so wie für den Josef das gilt, gilt es auch für mich. Gottes Geist wohnt in mir. Und das ist das absolut Zentrale. Wenn du nur einen Gedanken heute mitnimmst, dann die Frage, ist Gottes Geist in mir? Und aber nicht mit dem Gedanken, wenn ich Gottes Geist habe, dann gibt Gott vielleicht alles Gelingen. Ist ja nicht so. Bei mir sieht es ganz, ganz realistisch sieht es so aus, dass ich scheitere, ganz oft scheitere. Ich bin nicht so liebevoll zu meinen Mitarbeitern, wie ich es mir wünschen würde. Und ich bete nicht jeden Morgen für meine Mitarbeiter. Und abends, wenn ich fertig bin, dann denke ich vielleicht nur an irgendwas anderes und nicht, Herr, danke für diesen Arbeitsalltag. Und dann war ein Patient auf dem Stuhl, der hat ganz, ganz kritischer, empfindlicher, sehr wohlhabender Patient, wo ich alles richtig machen wollte. Und da musste ich so eine Krone einschleifen, die zu hoch war, nicht von mir, das war eine andere Krone. Und die war mit Keramik überzogen, weiß und unten drunter das Gold. Und ich habe auf der Rückseite geschliffen, einschleifen müssen, dass es passt. Und dann habe ich ihm gesagt, ich versuche nur wenig Keramik wegzunehmen, dass man das Gold nicht durchschimmern sieht. Auf der Rückseite sieht ja kein Mensch außer mir, ja. Und er war ganz, ganz sensibel und dann habe ich geschliffen und mich bemüht und immer schwitzen bei diesen schwierigen, wohlhabenden Patienten, ja. Fährt ein Ferrari. Also ich so richtig angespannt und schwitzend. Und dann passiert, den letzten Hauch nehme ich weg und das Gold schaut durch. Ist ja völlig wurscht eigentlich, aber ich wollte es halt nicht. Und dann fragt er keine Sekunde später, sagt er, und, sind Sie durchgekommen? Und ich, nö. Gelogen. Dann wollte ich auch nicht sagen, Entschuldigung, ich habe doch durchgekommen, habe nichts gemacht. Ich habe nichts gesagt. Und dann habe ich aber richtig schwitzen angefangen. Meinen Mitarbeitern sagen, Menschen so behandeln, wie ich selber behandelt werden möchte. Kein Lügen, alles aufrichtig, alles ehrlich. Dann habe ich zuerst bei meinen Mitarbeitern Buße getan und habe gesagt, das war ein Fehler, das war falsch. Dann habe ich gewusst, ich muss dem Mann einen Brief schreiben. Dann habe ich einen Brief geschrieben und habe mich entschuldigt, dass ich ihn angelogen habe. Fachlich war das ja okay, was ich gemacht habe, aber es war einfach gelogen halt. Und wenn ich eine Rechnung stelle manchmal bei einem Privatpatienten, dann kann man die Faktoren ja hoch machen, dass das Gehalt größer wird. Ja. Und jetzt war der Patient einfach schwierig oder unsympathisch. Dann tendiere ich dazu, den Faktor höher zu machen. Das möchte ich für mich selber auch nicht, wenn ich Patient bin. Gut, mich findet ja keiner unsympathisch, aber so. Ja. Aber versteht ihr, was ich meine? Ja, ich weiß es zwar, aber ich schaffe das nicht. Ich tue es nicht so, wie ich es eigentlich erkannt habe. Und Gott gibt mir nicht in allen Dingen Gelingen. Aber was der Fall ist in meinem Leben, wenn ich dann versagt habe, dann gehe ich zu Jesus. Und dann kann ich zu ihm gehen und sagen, Herr, vergib, ich habe versagt. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe das, was ich als richtig erkannt habe, nicht umsetzen können. Und er ist mein oberster Chef. Und er ist nicht einer von den Chefs, wie wir sie vielleicht alle kennen, der sagt, ja, bist echt ein Loser. Sondern er nimmt mich in den Arm und sagt, habe ich mitgekriegt. Und ich freue mich, dass du es einsiehst. Und dann tröstet er mich. Und dann sagt er, mach weiter. Du bist auf dem richtigen Weg. Und das ist mir wichtig. Und ich brauche Jesus, weil ich so einen Chef brauche, der so mit mir umgeht. Der mich nicht fertig macht, sondern der mich annimmt, wie ich bin, in meine Unzulänglichkeit. Und ich wünsche dir, dass du in deinem Arbeitsalltag, in deinem ganzen Leben, Jesus kennenlernst. Dass du einen Chef hast wie ihn, wo du immer hingehen kannst, egal was passiert. Egal wie effektiv du bist, egal was du leisten tust. Aber einer, der dich versteht und der dich so annimmt, wie du bist. Und das ist das Zentrale. Und das wünsche ich uns. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Dass es immer mehr Gestalt in unserem Leben annimmt. Arbeite mit Jesus.